gegensätzliche Menschen mit Leidenschaft einem Ziel verschreiben, kracht und funkt es. Das sagen Yvonne und Christopher, die beiden Protagonisten der heutigen Podcast-Episode. Und damit herzlich willkommen zur 105. Folge von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal habe ich also Yvonne und Christopher im rheinhessischen Bubenheim besucht. Ein Ort, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu den berühmten Appenheimer Terroirs immer noch so ein wenig unter dem Radar der öffentlichen und fachöffentlichen Aufmerksamkeit läuft. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Appenheimer Christopher Franz seine angestammte Heimat verlassen und sich der Liebe wegen im benachbarten Bubenheim an der Seite von Yvonne niedergelassen hat. Mit der Paarbildung wurden auch weinbaulich die Karten neu gemischt. Ein gemeinsames Weingut ist entstanden, aber die Produktlinien der früher getrennten Betriebe bleiben erhalten. Damit ist ein ungemein spannender Prozess in Gang gekommen. Es wird viel probiert und experimentiert, diskutiert und ausgehandelt, denn Yvonne und Christopher sind total unterschiedliche Persönlichkeiten. Da ist für die kommenden Jahre viel Musik im Spiel und es wäre wenig überraschend, wenn sich die beiden nicht dynamisch und kontinuierlich in Richtung rheinhessische Spitze fortbewegen. Bühne frei nun für Yvonne Finkenauer und Christopher Franz. Los geht's!
Hallo Yvonne, hallo Christopher.
Hallo, schön, dass du hallo. Da bist.
Guten Tag.
Es ist ja heute für euch ein bisschen ein besonderer Tag, vor allen Dingen Yvonne, für dich. Dein Papa wird heute 70. Wie geht's ihm?
Gut, bisschen aufgeregt, bisschen abwartend, wer alles so kommt, was alles so passiert heute. Aber mit Corona anders, als es vor Corona-Zeiten gewesen wäre.
Aber er ist fit und frohen Mutes.
Frohen Mutes.
Meistens.
Ja, ist schon ein Ehrentag. Was hat er dir denn mit fürs Leben gegeben? Was ist so das, wo du sagst, das ist Papa, diese Botschaft, diese Eigenschaft oder wie auch immer, die trage ich mit durchs Leben?
Gute Frage. Ich habe eben gerade, kam mir in den Sinn, dass ich manchmal anfange, wie mein Vater zu sein. Ich weiß nur nicht, ob das positiv oder negativ ist. Und zwar, wenn der Chris im Keller oder irgendwie unten was arbeitet und es brennt überall Licht und er ist nicht vorne im Kältehaus, sondern nur hinten im Keller. Und dann gehe ich immer raus und mache das Licht aus, wie das mein Vater immer gemacht hat. Ich mache immer das Licht aus.
Okay.
Das hat mir mein Vater spontan
sparsam zu sein.
Spontan mitgegeben, sparsam zu sein, obwohl ich das eigentlich so nicht unbedingt bin.
Christa, was glaubst du denn? Was hat sie von ihm?
Was sie von ihm hat? Das finde ich so ein bisschen der Ehrgeiz auch. Wilfried ist auch ein ehrgeiziger Mensch, sage ich mal, der ein Ziel vor Augen hat. Und das hat er auch erreicht oder auch geschafft. Und da ist Yvonne, glaube ich, auch sehr ehrgeizig.
Emotional. Zielstrebig.
Und emotional.
Emotional.
Ja. Ihr seid emotionale Menschen. Ja.
Und was schätzt du an ihm?
Ja, es ist einfach diese Offenheit und Ehrlichkeit. Ja. Also er ist ein ganz offener Mensch. Also von ihm kann man alles haben. Er sagt alles auch. Also alles. Man kann gut mit ihm reden. Also okay. Es ist jetzt kein verschlossener Mensch.
Und was schätzt du an deiner Frau, an Yvonne?
Ah, jetzt.
Oh. Nein, auch die Offenheit. Also die liebevolle Art, die sie hat. Ihre Spontanität.
Ist sie mehr Gefühlsmensch oder Kopfmensch?
Gefühlsmensch. Da sind wir sehr unterschiedlich.
Ich bin überhaupt kein Kopfmensch.
Yvonne ist ein Gefühlsmensch.
Das heißt, das Glas ist eher halb voll oder halb leer?
Es kommt auf die Situation an.
Yvonne ist ein Mensch, sage ich mal. Ja, du handelst, sage ich dann, auch nach deinen Gefühlen. Ja. Und ich bin eher so derjenige, der nochmal meistens mal überlegt und dann reagiert. Ja. Und Yvonne schießt da raus. Das hast du auch von deinem Papa. Er ist auch jemand.
Hat er dich richtig beschrieben?
Voll.
Und was schätzt du an ihm?
Seine ruhige Art. Also, dass er...
Also Gegenpol.
Ja, total. Also, ich sage immer, das ist... Ich hatte in meinem Leben schon oft Bauchweh, aber seit ich den Chris in meinem Leben habe, habe ich kein Bauchweh mehr.
Cool.
Also dieses Gefühl von Sorgen oder von wo ist jetzt das nächste Erdbeben, in Anführungszeichen, das habe ich seit der Chris in meinem Leben ist, gar nicht mehr. Also das ist so eine Zufriedenheit. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so mal habe.
Das klingt gut. Ja, ist er denn mehr Teamplayer hier so im familiären und im Arbeitskontext oder eher Solist?
Nee, total der Teamplayer.
Meistens.
Still oder laut?
Der Chris ist nicht laut. Überhaupt.
Da muss schon viel passieren. Also
da muss ich ihn schon viel reizen, bis das passieren würde. Und selbst dann passiert das nicht.
Also ich glaube, wir sprechen immer auf einer sachlichen Ebene auch. Also jeder, es gibt natürlich immer Diskussionen und das ist auch gut so. Wir diskutieren auch relativ viel. Aber es ist, wir haben halt auch ein Ziel hinterher. Also und kommen dann auch zum Ziel.
Und Yvonne, wenn er so ein stiller Typ ist, mag er auch eher die stillen, introvertierteren Weine oder ist es da vielleicht, hat er da ein Faible für ganz andere?
Also wenn wir in Südtirol sind, wie letztens zum Beispiel im Urlaub, trinke ich immer ganz gern Gewürztraminer.
Ja, und das war für mich schon, wo ich dachte, was macht er denn jetzt?
Ja, das kann ich aber gut verstehen.
Geht aber nur dort. Also ich mag das sonst nicht. Ich bin kein Aromasortentrinker. Mhm. Aber so dort, ich finde, das gehört einfach dazu. Ja. Das sind ganz andere Weine wie ganz hier bei uns. Wein, ja. Und da trinke ich das auch mal gern.
Ja, aber das war für mich, deshalb muss ich jetzt eben...
Ja, da hast du eine ganz neue Seite an ihm kennengelernt.
Ja. Weil es gerade aktuell war, ja.
Ja, weil es gerade aktuell war. Und es war so für mich irgendwie überhaupt nicht so, wie ich dich kenne, gewesen, sondern eine ganz neue Art von ihm. Und
wenn ihr abends überlegt, was kochen wir heute, gibt es da ein Lieblingsgericht, wo er dann sagt, ach, damit machen wir uns immer glücklich?
Wir sind eigentlich durch die Kinder sehr auf Nudeln fixiert, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ist klar. Die Kinder sind wie alt?
13, 10 und 6.
Also in einem typischen Pasta-Alter.
Ja, Pasta.
Oder Schnitzel.
Pasta und Schnitzel. Das ist so.
Ja. Da trinkt ihr einen eigenen Wein von euch oder eher was von anderen Produzenten oder aus dem Ausland sogar?
Das ist immer unterschiedlich.
Also ja, also schon eigentlich, wenn wir eine Flasche aufmachen, lieber was anderes, ja, um einfach sich weiterzubilden. Wir sind ein bisschen unterschiedlich, ja, was die Trinkstilistik angeht, sage ich mal, der Weine. Deswegen ist es für uns immer schwierig, mit einem Wein da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja.
Kann auch zwei aufmachen.
Also dann manchmal auch zwei. Ich trinke gerne mal einen roten, gerade im Winter, dann nochmal was Schwereres. Das mag die Yvonne gar nicht. Aber wenn, eigentlich schon gerne anderen Wein, um sich einfach weiterzubilden, mal zu schauen, was ist denn möglich.
Jetzt sag mal, was magst du am liebsten?
Ich bin ein Riesling- und Burgunder-Trinker eigentlich. Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, das sind so, und Spätburgunder halt im Rotweinbereich. Mhm. Das sind so meine Lieblinge.
Und ihr, Sauvignon Blanc oder was?
Sauvignon und Weißburgunder.
Lag ich gar nicht falsch.
Wir sind da schon.
Also der Rotwein, der gehört mir eigentlich immer allein.
Ja, definitiv. Riesling eigentlich auch.
Riesling auch, weil der ist für dich... zu?
Nee, der Chris mag eine komplett andere Stilistik von Riesling, wie ich es mag. Und je stinkiger und je mineralischer, desto besser. Und ich mag es eher fruchtig. Mhm. Und das ist halt beim Riesling, da sind wir.
Und das ändert sich auch nicht, wenn man mal gegenseitig die Nase ins Glas hält?
Also ich glaube, Weißburgunder ist für uns so eine schöne Mitte, sage ich mal, wo wir uns treffen. Also wenn es ist wirklich, wenn wir zusammen ist es ein Weißburgunder oder mal einen schönen Sekt, sage ich mal. Aber ich sag mal mit Riesling, da die Yvonne probiert es auch sehr gerne, da probieren wir mal ein Gläschen, aber es ist jetzt kein Wein, wo wir sagen, das ist unser Wein für abends.
Definitiv nicht.
Wie sah denn die Welt für euch beide aus, bevor ihr euch kennengelernt habt, bevor ihr ein Paar geworden seid? Yvonne, war das bei dir?
Meine Welt sah vor dem Chris manchmal turbulenter aus, manchmal aufregender, aber mit ihm ist es ruhiger geworden, angekommen einfach. Und,
was hast du gemacht? Was hast du getrieben?
Also ich bin, habe eine ganz klassische Ausbildung als Bürokauffrau gemacht und war dann viele Jahre außerhalb des Betriebes, weil man ja natürlich auch flügge werden möchte und das auch nie auf meinem auf meinem Wunschzettel stand, ins Weingut zu gehen. Es war immer ganz klar, dass es für meinen Bruder bestimmt ist. Mhm. Und man ist aber, wenn du in einem Familienbetrieb ja aufwächst, bist du ja nie raus. Also man ist immer für Veranstaltungen da, für die Kölner Weinwoche. Oder wenn im Herbst irgendwas war, bist du ja immer greifbar und machst das auch gerne. Und gerade so Kölner Weinwoche oder in Mainz, das war für mich immer, das waren immer die Termine, wo definitiv nichts anderes sein konnte, weil das mein Highlight war irgendwie. Und ich bin dann 2008 bin ich in den Betrieb gekommen, weil mein Bruder tödlich verunglückt ist.
Okay, das war für dich quasi der Wendepunkt, deinem anderen beruflichen Kontext AD zu sagen und zu sagen, ich muss jetzt hier in diese Familienbande hinein und muss unterstützen. Und
genau, du gehst halt wieder in dieses gewohnte Nest zurück, sage ich mal. Also das war schon, also für mich war, oder für uns alle war das, glaube ich, schwierig, weil die Situation einfach sehr emotional neu auffühlend war. Und wenn du, ich sag mal, ja den Entschluss gefasst hast eigentlich, okay, du stehst auf eigenen Beinen und auf einmal gehst du wieder zurück in dieses Nest, wo du eigentlich herkommst, dann muss erstmal alles neu sortiert werden. Und wenn die Situation dann auch noch mit so einem Schicksalsschlag versehen ist, ist es nochmal schwieriger. Und ich glaube, dass es für meinen Vater auch schwierig war, sich mit mir auseinanderzusetzen, als mit meinem Bruder, ja. Also da sind,
weil ihr euch ähnlicher seid?
Ja, total. Also mein Vater ist, oder ich bin wie mein Vater, wir sind da schon sehr, sehr schnell aufbrausend emotional, und aber genauso schnell ist es dann auch wieder erledigt. Und da gab es schon Situationen, wo einfach die Türen geknallt sind oder mal auf dem Hof geschrien wurde, weil einfach man dachte, ey, jetzt.
Er musste sich quasi in der Begegnung mit dir mit Dingen auseinandersetzen, die auch in ihm drin, tief in ihm drin waren. Ja. Und insofern ist das natürlich immer auch aufregend.
Und ich glaube, er hat ja dann auch immer, wenn wir dann diskutiert haben, hat er natürlich, hat er auch gesagt, ja, gedacht, scheiße, jetzt muss ich das mit dir auseinander
klamüsern.
Und nicht mit dem Ulf. Also er hat ja dann auch oft gesehen, okay, die Yvonne ist jetzt in dem Betrieb, also gibt es den Ulf nicht. Also das war schon so eine, immer wieder aufzeigen, dass jemand fehlt, ja.
Das war für die Familie natürlich ein Schicksalsschlag, das ist ganz klar. Ne?
Ein absoluter Schicksalsschlag.
Ja. Und jetzt mal einen Sprung machen, Chris, bei dir, wie sah dein Leben aus, bevor du Yvonne kennengelernt hast? Du hast ja ein Weingut gehabt oder hast es im Grunde genommen immer noch, wenn ich das richtig, wenn ich noch im Bilde bin, ganz in der Nähe von hier.
Genau.
Wie war dein Weg?
Also mein Weg war, ich sag mal, ja, Stamm von, aus einer Winzerfamilie, sage ich mal. Wir haben ein kleines Weingut, was mein Vater geführt hat. Parallel hat er noch eine Weinkommission gehabt, also einen Weinhandel, eine Vermittlung, was er eigentlich hauptberuflich gemacht hat. Und ich bin so ein bisschen, ja, für mich war es eigentlich schon immer klar, dass ich das gerne, also gerne in die Weinbranche möchte. Also das hat mit der Ausbildung schon angefangen. Über die Meisterprüfung hinweg war das für mich einfach mein Weg und habe dann parallel auch angefangen, ja, 2009 war mein erster Jahrgang, den ich eigenständig gemacht habe, ja. Und ja, das waren so die Jahre. Habe parallel aber auch noch gearbeitet, weil einfach der Betrieb zu klein war. War jetzt zuletzt dann noch Einkaufschef, sage ich mal, und
aber auch in einem Handel, oder?
Ja, in einem Zubehörhandel, sage ich mal. Wir haben Flaschenverschlüsse, Kartonagen für die Weinbranche zugeliefert. Also auch mit der Materie immer verbunden. Und mal auf der anderen Seite, eher auf der kaufmännischen Seite. Und ja, aber parallel das Weingut auch mit aufgebaut, dann immer weiterentwickelt.
Und vorher eine klassische Lehre gemacht?
Ja, genau. Also ich habe keinen Winzer gelernt, ich habe Weinküfer gelernt. Also eher die Weinseite, sage ich mal, im Keller. Hab dann meinen Wirtschafter gemacht und dann meinen Meister dazu. Und wollte dann halt auch nochmal, sage ich mal, neben dem Wein machen, was anderes sehen. Und bin dann eher in die Zuliefererbranche gegangen. Konnte dort auch gut mit meinem Fachwissen, was ich habe, das einbringen, gerade weiter, was Produktentwicklung anging und sowas. Und ja, hat halt meinen Kopf frei dann noch in meiner Freizeit und abends fürs Wein machen.
Wie groß war das damals?
Ja, wir waren 4 Hektar, haben wir
gehabt. Okay, damals. Das geht. Ja. Aber das ist für auch nebenbei?
Ja, war immer natürlich, ja, war das immer schon eine Herausforderung. Aber ich meine, meine Eltern waren ja, oder sind ja auch noch immer da und haben mich da unterstützt. Unterstützen uns jetzt noch, sage ich mal, mehr. Und ja, so war dann mein Weg.
Also um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr habt jetzt 2 Weingüter, das Weingut Finkenauer und das Weingut Franz.
Wir sind beide jetzt seit 1. Januar, also wir sind beide seit 1. Januar hier, das Ganze heißt jetzt Weingut Finkenauer Franz.
Okay.
Mit Sitz in Bubenheim. Appenheim ist für uns noch nach wie vor eine Verkaufsstelle, also wir haben dort auch eine Vinothek, wo man Weine kaufen kann, aber haben die Weingüter zusammen fusioniert.
Okay.
Das Ganze haben wir schon produktionstechnisch vor... haben wir also letzten Herbst angefangen und ja, jetzt auf dem Papier dann auch zum ersten. Aber mit 2 getrennten Marken. Also es gibt einmal die Marke Finkenauer, die bleibt auch genauso, was die Stilistik angeht, als auch die Marke Franz.
Jeder möchte ja eigenständig sein.
Okay, und wie fühlt sich das jetzt so an, diese neue Firmierung?
Ja,
komisch oder ist alles in Butter?
Ja, alles in Butter, aber es ist natürlich schon jetzt anders, da jetzt gerade, wenn man die Etiketten bestellt, dann steht nicht mehr...
Steht nicht mehr bei
Franz in Appenheim. So Dinge, wo man dran denken muss, ja, in Bubenheim. Es sind halt jetzt, glaube ich, viele für uns auch behördliche Dinge, die man machen muss. Ummeldungen und Versicherungen.
Ja, wie sieht denn die Praxis der Zusammenarbeit aus? Gibt es Zuständigkeiten, klare Arbeitsteilungen oder...
Ja, schon. Ja, das geht damit anders, ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Das hatten wir früher selbst auch bei uns. Jeder braucht so ein bisschen seinen Bereich. Natürlich sind wir in Anführungszeichen ein kleiner Familienbetrieb. Wenn es brennt, muss jeder alles können, aber man braucht schon irgendwo, also man kann nicht überall rumspringen.
Ja, auch wenn das natürlich ich gerne möchte und da kriegen wir dann immer mal so.
Ja, jeder möchte ja überall, also man ist auch überall, aber ich habe mal gelernt, sage ich mal, wenn du halt alles machst, dann machst du das schon gut, aber du machst es dann exzellent und das ist so, wir wollen es ja wirklich bestens machen, also exzellent und das ist halt einfach so, da braucht jeder schon seinen Aufgabenbereich.
Also. Gut, aber es gab natürlich 2 Weingüter. Was waren denn so die, man spricht ja heute von Alleinstellungsmerkmalen, Besonderheiten, was war denn Weingut Finkenauer, was waren da die Kernelemente?
Also ich würde sagen, dass es Kernthema bei uns schon Sauvignon Blanc und Weißburgunder war und dass es natürlich einfach diese, ja, Finkenauer war immer fruchtig, es war immer sehr säurearm. Und das war aber 2018, war ich ja 10 Jahre dann praktisch im Betrieb und ich habe gemerkt, dass ich gerne einfach mal mich ausprobieren möchte und möchte gerne jetzt wirklich so, ich habe mich frei gefühlt und dachte, ey, und jetzt kannst du einfach mal machen. Und da haben wir schon angefangen, das ein oder andere einfach noch zu verändern. Und seit der Chris da ist, geht es noch viel mehr, weil er natürlich sagt, logisch, probier dich aus, guck einfach. Und wir haben jetzt schon, die Weine sind nicht mehr ganz so fruchtig und weich, wie sie am Anfang waren, ja. Und das ist für mich, ja, auf dem Weg möchte ich gerne weitergehen und möchte gerne noch viel mehr mich einfach ausprobieren. Aber ich möchte einfach gerne all das, was ich mir in diesen 13 Jahren mal angeschaut habe oder aufgenommen habe, einfach ausprobieren für mich. Und mit dem Chris mache ich das.
Und nochmal, wie die Etiketten sind dann identisch?
Nee, also die Etiketten sind weiterhin, wie sie jetzt die ganze Zeit sind. Franz ist, ich sag mal, grün. Finkenauer ist in dem Look. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Das Einzige, wo sich was ändert, ist halt
die Firmierung.
Firmierung, hinten Adressangaben etc.
Genau, die Adresse.
Genau, sind alles klar, ich verstehe.
Also, ja. Das wollten wir beide auch.
Ja, das ist auch wichtig. Also das wird ja gar nicht passen. Also ich sag mal, jeder hat seinen Weg. Mittlerweile, wir sind jetzt keine Start-ups, sage ich mal, die jetzt neu anfangen. Das wäre ja katastrophal, also das hätten wir nicht machen können. Das ist ein Stilistik-Thema und wenn man mal die Weine verkostet, dann merkt man das auch sehr eindeutig. Und das ist auch gerade das Spannende, was wir die letzten 2 Jahre gemerkt haben, was die Kundenseite angeht, dass sie einfach 2 Stilistiken haben. Jeder profitiert eigentlich da davon, obwohl beide Weingüter aus Rheinhessen kommen, beide Weingüter, sage ich mal, räumlich vielleicht nur 5 Kilometer getrennt waren. aber trotzdem ist die Bodenvielfalt, das Terroir, ist ganz was anderes. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Was ich da jetzt raushöre, ist doch auch, wenn man sagt, Finkenauer hat diese Stilistik, Franz hat historisch gesehen eine andere, spätestens seit du da die Finger im Spiel hast, höre ich da richtig, dass auch der Kellermeister, der Mensch, der das Ganze handelt, dass der letztlich natürlich auch mehr oder weniger bestimmt, wo das stilistisch lang geht?
Nein.
Ja, jein. Also natürlich, irgendwo muss es ja, irgendjemand muss ja dann auch im Keller die Richtung, aber wir fangen halt eigentlich vorher an. Wir fangen ja vorne an der Kette und wir steuern es ja im Weinberg. Also im Weinberg geht's los für uns und das ist ja da, wo der Wein entsteht, wo wir schon eine Stilistik und auch eine Richtung festlegen. Das geht jetzt beim Rebschnitt los, das geht nachher über die ganze Vegetation, wo wir die Erträge steuern. Im Herbst, wo man die Select, also wir lesen bestimmt 60%, 70% mittlerweile mit der Hand wieder, wo wir da alles steuern. Also der Wein entsteht draußen im Weinberg. Also im Keller machen wir eigentlich gar nicht mehr viel. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber so wenig wie möglich im Keller. Also wirklich am liebsten, ganz plump gesagt, wir keltern die Trauben, legen den Most in den Tank und irgendwann im Frühjahr packen wir den wieder an, füllen den Wein in Flaschen ab. Oder küvetieren, sage
ich. Dann nochmal eine Nachfrage. Das heißt, muss ich mir so vorstellen, also im Gegensatz, wie ich vorhin meinte, dass ihr die Arbeit im Weinberg, die Pflege der Anlagen so gestaltet, dass da ein ganz anderer Stil im Grunde genommen nachher rauskommt als in Appenheim. Mhm. Richtig?
Genau, wir haben halt, sage ich mal, wir haben eine andere Gegebenheit, ein anderes Terroir, einen anderen Boden hier in Bubenheim. Im Vergleich zu Appenheim und natürlich werden, ich sag mal, die Frucht entsteht ja auch bei der Gärung im Endeffekt. Und die ziehen wir halt bei Finkenauer ein bisschen länger als bei Franz und vergären die ein bisschen kühler, sage ich mal, dass die Temperatur nicht so ansteigt, um da einfach mehr noch diese die Fruchtaromatik zu fördern. Ja.
Ja, die Frage, die halt so ein Laier wie ich hat, wenn ich im Keller tatsächlich alles identisch machen würde, würde trotzdem von den Bubenheimer Lagen eine größere Fruchtkomplexität oder Intensität kommen als von den kalkgeprägten Appenheimer Lagen.
Ja. Okay. Auch weil die Böden fetter sind.
In Bubenheim.
Also die Weine aus Bubenheim sind
lehmiger.
Das ist viel fetter als in Appenheim. Die Appenheimer sind, finde ich, viel schlanker.
Wir haben hier in Bubenheim einen höheren Wasserspeicher einfach. Ja. Es wird mehr Wasser gespeichert als in Appenheim und die Weine sind halt dadurch einfach in Appenheim etwas schlanker, etwas karger, ja, mineralischer. Wobei man muss ja sagen, ganz Bubenheim ist ja jetzt auch nicht so. Ich meine, wir haben hier auch sehr spannende Lagen. Nehmen wir uns mal den Kallenberg, wo viel Weißburgunder steht, wo viel Riesling steht. Das geht auch schon so in diese Richtung, ja. Also das ist ja so dieses Spannende einfach, ja. Diese Bodenvielfalt, wenn man die hat und verschiedene Rebsorten hat, also sage ich mal, verschiedene Rebsorten in verschiedenen Lagen hat, das ist ja schon spannend nachher auch.
Du hast hier den Kallenberg erwähnt, da gibt es noch den Honigberg und auch noch, ich glaube, Schlossberg, das sind,
genau.
Haben die jeweils dann nochmal individuelle Besonderheiten?
Schon, ich gehe aus einem ganz anderen Blickwinkel ran, wie der Chris das macht. Ich finde es einfach spannend zu zeigen, was du aus welcher Lage rausholen kannst. Und ich finde auch den Honigberg schön, da wächst der Chardonnay-Meilenstein. Ich finde, das ist grandios.
Du hast halt aber auch in diesen Lagen, ich sag mal, der Honigberg ist ja eine sehr, sehr große Lage hier, ja, wo viel umfasst, hast du aber verschiedene Bereiche, sage ich mal. Es gibt eher den unteren Bereich, der ja etwas kühler ist, wo auch der Chardonnay steht. Ja. Dann gehen wir ein Stück weiter hochgehen mehr, dann wird es ein bisschen wärmer. Also man kann jetzt nicht sagen, Honigberg ist Honigberg, das geht auch nicht. Ja. Das Spannende ist ja nachher, aber sage ich mal, wenn du vielleicht einen Teil im unteren Bereich hast, einen Teil im Mittelstück, einen Teil oben und spielst einfach. Also es ist immer das finde ich so dieses Spannende, ja. Aber, und da ist auch jeder Jahrgang wiederum unterschiedlich, ich meine.
Du hast ja nun die Lagen erst in den letzten Jahren besser kennengelernt, die Bubenheimer Lagen. Wie lang brauchst du, um so eine Lage, die man vorher noch nicht kannte, um sie wirklich kennenzulernen? Dauert das ähnlich lang wie eine Frau kennenzulernen oder geht eins schneller als das andere?
Die lernst du schnell kennen.
ich glaube, natürlich lernst du, das dauert schon mal ein Jahr, sage ich mal, bis du mal das ganze Terroir kennenlernst. Du musst ja auch mal die Weinberge kennenlernen, die Unterschiede auch mal, ja, wo ist was und was passt. Das ist schon ein Prozess, ich sag mal, bei Franz haben wir das, 2009 habe ich das angestoßen. Ich war, man kann sagen, in der glücklichen Lage. Wir haben ein bisschen Flaschenwein gehabt, das war jetzt halt nicht nennenswert und das habe ich auch ein bisschen weiterlaufen lassen, habe aber komplett was anderes aufgebaut, so wie ich das wollte und habe den Betrieb halt auch umgekrempelt. Also wir haben sehr viel Weinberge ausgemacht, haben uns ein bisschen fokussiert, ja, klar, Richtung Weißwein, Riesling, Burgunder. Wir hatten früher, glaube ich, mal fast 70% Rotweinanteil, heute haben wir noch 20 oder so.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also das sind halt die Punkte, das ist aber dein Weg, du musst immer ein klares Ziel haben und dann musst du daran arbeiten, finde ich. Du musst halt einfach immer gucken, dich immer weiterentwickeln. Du darfst nie stillstehen. Und das ist manchmal der Fehler, den manche machen. Die bleiben halt stehen. Die sagen, okay, so ist es, so machen wir das jedes Jahr. Und das geht einfach nicht. Also jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Es erinnert vielleicht dich mal irgendwann, dass du sagst, 1995 war mal so. Aber du kannst da jetzt kein Rezept niederschreiben und kannst sagen, genau so machen wir es. Es geht einfach nicht.
Ja, ich glaube auch, dass letztlich unterscheidet das auch zum Teil den sehr guten von nur einem guten Winzer, dass er da mit Fingerspitzengefühlen intuitiv auch mit dem Jahrgang spielt, den lesen kann und bis hin zum richtigen Erntezeitpunkt. Und dann geht es ja weiter. Was mache ich dann? Und im Keller muss man ja auch nicht immer sozusagen Dienst nach Vorschrift machen. Man kann auch hier jahrgangsspezifisch rangehen.
Ja, es ist einfach jedes Jahr, wo ich sage, da bin ich dann auch vielleicht im Keller mehr, da bin ich manchmal mehr, arbeite ich nach Bauchgefühl, wo ich sage, mach einfach mal. Es gibt da nicht immer richtig, ich mache auch manchmal, vielleicht ist es auch falsch.
Ja, aber ich möchte ja immer, und das macht mich dann manchmal wahnsinnig, wo ich sage, ja, aber dann erkläre mir doch jetzt bitte warum. Und er kann ich dir nicht. Und ich sehe, aber ich will es verstehen, ja, warum, klar. Weshalb, aha, wieso jetzt das so und so gemacht wird. Und das macht mich fuchsig, weil das für mich unbefriedigend ist. Weil ich dann denke, ja, aber ich brauche doch irgendwie mal so ein paar Randpunkte. Aber da, also mittlerweile kann ich das ja ganz gut akzeptieren. Am Anfang war es schlimmer. Wenn ich dann eben keine letztendliche richtige Meinung bekomme.
Ist es vielleicht so, Christopher, dass wenn man sozusagen das Handwerk gut beherrscht, alle Stellschrauben kennt, dass umso mehr man das auch Erfahrung mit, was erfahrungsgesättigt ist, dass umso eher man dann auch Dinge spontan entscheidet, nach Bauchgefühl. Und das ist ja nicht nur spontan, da ist ja viel sozusagen Background dahinter. Aber dann, dass sozusagen Details einer Entscheidung dann oftmals wirklich Bauchgefühl sind.
Ja, definitiv. Weil manchmal ist es auch wirklich, man ist es einfach ein reines Bauchgefühl. Man sagt, ich mach's jetzt einfach mal so. Man hat auch vielleicht manchmal keine Erklärung. Ja? Man sagt einfach, wir probieren es jetzt mal aus, komm. Ich meine, natürlich gehen wir jetzt nie so dann noch auf 100% Risiko, muss man auch sagen. Es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt eine große Auswahl habe, wie zum Beispiel im Riesling-Bereich oder Weißburgunder, im Gutswein, Ortswein, Sauvignon Blanc, dann kann ich auch mal spielen. Wenn ich natürlich nur ein Gebinde habe, dann kann ich nicht viel spielen. Dann muss ich schon irgendwo meine Grundlinie haben. Ja, dann darf das jetzt nicht anders. Ja. Wir haben dies ja mal bei Fingenauer haben wir einen Sauvignon Blanc mal auf der Maische vergoren. Ja, ob das jetzt so für uns ist, weiß ich nicht. Ja. Ich habe zu ihr gemeint, den haben wir jetzt mal in den Tank gepackt und lassen mal liegen bis im Sommer und gucken mal. Das kann ich mal machen, wenn ich halt die Menge halt auch habe oder die Möglichkeit zum Spielen. Und das ist manchmal interessant, du lernst halt auch dadurch einfach. Ja.
Wir haben über die Bubenheimer Lagen ja gesprochen. In Appenheim ist das vor allem der 100 Gulden in deinem Fall oder auch noch andere Appenheim?
Ja, ich sag mal, 100 Gulden ist für uns halt unsere Premium-Lage. Ja. Das Beste, was wir haben, gerade für einen Riesling. Wahnsinn eigentlich, was wir da rauskriegen. Wir haben aber noch andere Lagen. Wir haben das Eselsfahrt, wo sehr gut für Burgunder auch ist, oder auch Riesling hat auch einen Kalkanteil. Wir haben uns mit Franz auch ein bisschen, sage ich mal, in Richtung Niederhilbersheim umgeschaut. Ja, Niederhilbersheim ist so ein kleines, unbeflecktes Dorf, wo eigentlich ja doch mittlerweile kennen sie ein paar. Ja, ist jetzt eine VDP-Lage auch. Ist Steinacker, ja, wo wir viel Burgunder-Weinberge noch zubekommen haben, also Chardonnay-Weißburgunder. Am Honigberg noch Riesling, ja, das ist ein sehr, sehr rot liegender Boden, was super spannend ist, was dies ja jetzt kommt, ein Riesling vom Roten Stein. Und ja, das ist halt so diese Varianz dann auch. Also wir würden gerne eher noch in eine Gemarkung reingehen, um einfach halt...
Haben wir gemacht, wo unsere Senioren gefragt haben, ob wir noch alle Latten am Zaun haben.
Wortwörtlich gesagt.
Wortwörtlich gesagt. Aber wir haben es gemacht, weil wir Rheinhessen zeigen möchten.
Ja, jetzt mal nach Aspisheim, da haben wir was neu gepflanzt, ja, und ob das was wird, es ist ein Riesling im Sonnenberg, ist die Lage, was sehr spannend ist, einen sehr, sehr hohen Lettenanteil hat, also einfach mal, und wenn es nachher ein Weinberg ist, der für einen Gutswein ist, aber trotzdem hat der wieder eine Eigenart und ja, zeichnet das Ganze aus.
Das heißt, ihr wollt euch vergrößern oder seid dabei?
Wir sind dabei, also wir versuchen schon die ganze Zeit hier und da was dazu zu bekommen, aber es ist einfach sehr schwierig. Jetzt hat einer der besten Freunde meines Vaters einen Betrieb aufgegeben hier aus Bubenheim, da haben wir ein bisschen was mit übernommen, aber man kann auch nicht von jetzt auf gleich direkt groß werden. Also ich finde, angepasst langsam ist besser, damit du das alles einfach auch gestemmt bekommst. Also lieber langsam wachsen. Außerdem habe ich einen Schwiegervater, der eine Weinkommission hat. Zur Not kann man da auch noch was dazu kaufen. Also ich glaube, ja, langsam ist manchmal gar nicht so schlecht.
Sind gute oder attraktive Lagen verfügbar?
Mhm. Zum Teil, ja. Ist halt immer, irgendwo muss einer aufhören, sagen wir es mal so. Ja, das ist einfach so. Und was wir ja auch noch machen, wir arbeiten halt auch mit festen Vertragswinzern zusammen, die Weinberge halt das ganze Jahr nach unseren Vorgaben bewirtschaften und wie die Weine dann ernten, ja, also wo wir halt auch dann anders vergüten, ja, dementsprechend, wie wir die Qualität haben möchten, das funktioniert halt auch ganz gut, aber wirklich nur regional vom Haus, also wir kennen die Weinberge, wir fahren, sage ich mal, an denen vorbei, um in unsere zu kommen, haben die wirklich im Auge und das sind halt auch schon Partnerschaften, die über Jahre gehen, ja, also da, die wissen genau, was sie machen müssen, ja, wenn es mal ein besonderes Jahr, also noch nicht mal, die Selektionsarbeit liegt bei uns, ja, wir vergüten auf die Fläche, wenn wir halt nur 50% ernten, ist es halt unser Bier, auf unsere Kosten, von der Seite, das funktioniert natürlich auch sehr gut, weil es ist natürlich der Wachstum irgendwo begrenzt, wenn niemand aufhört, gibt es keine Weinbauflächen, also es ist irgendwo.
Und wenn ihr neu pflanzt, was geht euch durch den Kopf, also gerade auch Richtung Rebsorten, wenn man, so ein Weinberg ist ja etwas, was mindestens eine Generation, vielleicht zwei, sozusagen auch bewirtschaften. Habt ihr auch Ideen, dass man da an den Klimawandel denkt? Sind Piwis ein Thema?
Haben wir gerade nach einem Seminar drüber philosophiert, wo ich gesagt habe, was meinst du? Aber wir sind da auf keinen wirklichen Nenner gekommen. Also es gibt Betriebe, die machen das ja schon relativ erfolgreich, aber bei uns ist auch überhaupt nicht die Nachfrage. Also auch wenn du dich mit den Kunden unterhältst, da fragt keiner danach. Also ich bin immer noch, also ich rede jetzt nur für Finkenauer, ich bin schon der Meinung, dass man bei den konventionellen alten Rebsorten einfach bleibt, erstmal.
Vielleicht muss man sich auch mal mit dem Thema beschäftigen. Also was ich mir vorstellen könnte im Versuch, klar, mal einfach mal, wo man sagt, man hat eine Fläche, wenn eine Fläche frei ist, Entschuldigung, mal sowas auszuprobieren und aber jetzt eigenständig ausbauen als Rebsorte würde ich es nicht. Also vielleicht mit ins Cuvée irgendwo, ja, beim Weißwein-Cuvée, dass man das damit reinpackt mal, wenn es passt. Wenn wirklich nur mal Erfahrung sammeln mal bei einer kleinen Fläche. Aber ansonsten natürlich die Auswahl, ja, der Rebsorte ist natürlich das Wichtigste, wo wir haben. Ja. Also wir beschäftigen uns schon damit oder sehr stark damit, wenn wir jetzt einen Weinberg ausmachen, was setzen wir hin? Klimawandel etc. Es ermöglicht uns mittlerweile halt auch, sage ich mal, Sorten wie Riesling in Lagen anzubauen, wo wir früher gesagt haben, um Gottes Willen, das wird niemals reif. Ja. Aber das ist halt für uns der Punkt. Das haben, glaube ich, unsere die Väter nicht so gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben halt im Endeffekt, wir haben Grauburgunder gebraucht, also setzen wir mal Grauburgunder, ja. Oder andere Beispiele. Und das machen wir nicht. Also es muss passen und wir wollen da, also den Plan haben wir schon, das setzen wir jetzt auch Stück für Stück um. Das ist natürlich nicht was, was wir jetzt von heute auf morgen machen. Ja? Wir können jetzt nicht alle Weinberge einfach rausreißen, die Stück, und sagen, wir pflanzen neu. Aber das ist mittelfristig, ist das natürlich bei unserem Plan, wo wir sagen, nächstes Jahr ist der Weinberg und dann kommt da natürlich dann Chardonnay hin oder Riesling hin, weil das einfach am besten ist.
Gut, die Frage ist ja bei in Bubenheim auch noch, es steht die Flurbereinigung an. Wenn die Flurbereinigung kommt, dann wird eh alles neu gemischt.
Kommt sie denn?
Tja.
Ja, wir gehen davon aus.
Wir gehen davon aus, ja. Also.
Weil das ist ja nun, man kann das ja so und so sehen. Ne? Das ist einerseits von der Ökonomie her und von der Bewirtschaftung her wird es dann vielleicht einfacher. Aber es werden natürlich auch gewachsene Strukturen vernichtet und Erde von A nach B geschoben. Und also, wie seht ihr das?
Genau so.
Ja. So, ist richtig. Wir werden aber, glaube ich, halt nicht drum rumkommen, weil es einfach, ich sag mal, von der Wirtschaftlichkeit, von der Fahrbarkeit kriegen wir das gar nicht mehr so hin. Ja, also, und es muss über, glaube ich, gesammelt laufen, weil hier die. Das ist schwierig. Also natürlich hängt ja da auch ein bisschen Förderung vom Land mit drin etc. für diese Projekte. Das ist halt wirklich so verwinkelt und vereckt hier. Das ist.
Ich finde es wild romantisch, aber natürlich ist es für zum Arbeiten echt schwierig und problematisch. Und meine Angst ist, also ich bin ja damit aufgewachsen und ich finde also manche Stellen wirklich total schön. Und wenn das weggemacht werden würde, ich finde, dann fehlt der Region hier der Charme. Also dann fehlt einfach was. Und ich finde es schade, wenn du jetzt hier rausguckst, Engelstadt zum Beispiel, da ist alles quadratisch praktisch gut. Klar, zum Arbeiten super. Aber ich finde, wenn du jetzt bei uns durch die Gemarkung läufst, hast du einfach noch viel mehr, wo du einfach gucken kannst, wo du sehen kannst, wo du entdecken kannst. Und das.
Mir fallen auch gleich ein paar Regionen ein, wo ich Winzer kenne, die dankbar dafür sind, dass es keine Flurbereinigung gegeben hat, also Ingelheim zum Beispiel. Es gibt andere Ecken, die wuchern im Grunde genommen, auch was die PR anbelangt, gerade mit diesem Potenzial, dass sie sagen, wir haben hier keine Flurbereinigung, wir haben noch die kleinen Parzellen und das ist natürlich auch für die Flora und Fauna ein Schatz. Vielleicht noch alte Trockenmauern und so weiter und so fort. Das sind ökologische Kleinode. Die gehen ja dann verloren. Ne?
Ich sag mal, man muss ganz ehrlich sagen, zum Glück haben wir eigentlich jetzt nicht so viel in der Flurbereinigung, in dieser größten Flurbereinigung. Ja, es ist wirklich viel außenrum auch und weil es ist natürlich auch ein Einschnitt. Ich meine, wenn man dann jetzt gerade vielleicht einen super Weinberg da stehen hat, der gerade im besten Alter ist, perfekt für einen Ortswein ist und den Lagenwein, der ist ja dann weg, sage ich mal, ja. Das ist zum Glück nicht so viel. Aber klar, es ist.
Wie lange dauert so ein Projekt dann? Also bis alles wieder.
Ja, gut, es sind vier Jahre und dann hat man halt einen jungen Weinberg da stehen. Erstmal, und der braucht ja dann auch wieder, sage ich mal, dass er auf dem Niveau ist, wo man mal sagt, ich würde sagen, Gutswein muss er auch schon so 8 bis 10 Jahre haben, ja. Und alles drüber, dann können wir mal über Ortswein reden. Also, das ist halt ein langfristiges Projekt, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
Gut, ihr seid noch jung. Aber vieles davon ist für die nachfolgende Generation. Aber es ist nicht so, dass es Winzer gibt, die sich jetzt, wie bei anderen Projekten ja auch, dann zusammenschließen und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Es ist nicht realistisch, oder?
Ich habe es probiert und da ist mir halt gesagt worden, es tut mir sehr leid, Yvonne, du bist halt die einzigste Flaschenweinwinzerin. Oder ja, du hast den einzigsten Flaschenweinbetrieb hier aus Bubenheim. Dass das für dich natürlich ärgerlich und schade ist, können wir nachvollziehen. Aber alle anderen machen halt überwiegend Fasswein und denen ist es egal. Ja, denen ist es egal.
Nee, bei denen im Gegenteil. Die müssen wirtschaftlich arbeiten.
Ja, die müssen wirtschaftlich.
Das ist also für die müssen, da muss es kommen, ja.
Egal, meinte ich, dass es denen egal ist, ob ich jetzt auf alte Weinberge Wert lege oder nicht. Also denen geht es um die Wirtschaftlichkeit.
Also man muss alles mal abwarten, wie das jetzt weiterläuft. Ich sag mal, am Schluss ist eigentlich da wieder die Entwicklung. Da bin ich jetzt auch nicht so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden sehen. Aber natürlich, klar, auch aus diesem Grund schauen wir im Moment schon so ein bisschen nach links und rechts, auch in andere Gemeinden rein, ja, was hier jetzt im Umkreis ist, um sich da vielleicht einfach dort nochmal ein bisschen zu vergrößern.
Du hast ja gerade über eine Gemeinde gesprochen, die noch unter dem Radar ist. Gab es da eine Flurbereinigung?
In Niederhilbersheim? Ich meine nicht, ne.
Das ist noch genauso wie mein Opa damals.
Ja, aber ist auch eine andere Gemarkung. Gemarkung ist auch nicht so verwinkelt, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, nicht so wie im
Bubenheim. Bubenheim, Groß-Sindernheim ist ja auch so eine Gemarkung. Die sind schon verwinkelt. In Niederhilbesheim ist es, sage ich mal, im Endeffekt ein Plateau und ein Berg. Ja? Also da gibt es dieses kleine. Also ich habe sowas auch nicht gekannt, bevor ich hierher kam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also,
100 Gulden ist das längst passiert.
Ja, 100 Gulden ist. Also da sind wir, nee, Appenheim ist da auch schon anders, da muss man ehrlich sagen. Also wo ich erst mal hier in den Weinbergen war, ja, dann hast du mal hier drei Reihen, hast mal da, dann hier. Ich sag mal, in Appenheim wurde das Ganze untereinander geregelt. Es wurde halt im Endeffekt verkauft, da wurde man getauscht, hier und da. Und das ist hier in Bubenheim, die Eigentumsverhältnisse sind hier ganz anders da. Ja, da haben wirklich noch viele Privatleute noch Weinberge oder Weinbergsgelände. Und das ist ja alles so ein Punkt. Ja. Ich sag mal, wenn das nur unter, sage ich mal, Landwirten, Winzern ist, dann kann man da schon natürlich vielleicht auch mal reden. Mhm. Aber
das heißt, wenn man höhere Flaschenpreise erzielt, kann man auch mit solchen Strukturen leben. Dann ist diese Mehrarbeit, die man investieren muss, ja, die lohnt sich. Wenn man Fassweine verkauft?
Also wenn die Flurbereinigung nicht gekommen, also wenn die nicht kommt, hätte man natürlich früher reagieren müssen. Ich meine, im Moment ist es ja so, jeder macht ja in diesem Gebiet jetzt nichts mehr, weil es bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt sagen, wir legen heute einen Weinberg an, der muss ja trotzdem in 3 Jahren weg, ja. Und das ist für uns halt so ein Punkt, wo wir sagen, ja, eigentlich müsste man was machen, aber man kann es jetzt nicht machen, weil es ja dann in 2 Jahren eh kommt. Also deswegen, also machen muss man irgendwann was. Ja. Ist halt die Frage, macht man es gesamt, ja, wie es jetzt kommen soll, oder es hätte halt jeder einzeln machen müssen.
Ihr habt vorhin gesagt, Handlese, ne? Überwiegend mittlerweile. Wie geht es dann weiter? Gibt es im Keller? Hat er ja mal so ganz provokativ gesagt, da passiert ja eigentlich gar nichts mehr. Aber irgendwie passiert ja doch was. Ne? Aus Trauben wird ja nicht ganz von alleine Wein. Also gibt es da so ein paar jetzt bei dir jetzt, Christopher, wo du sagst, das sind so Eckpfeiler, die sind für mich wichtig oder die gucke ich zumindest jahrgangsmäßig, mache ich das, mache ich es nicht? Also welche Fässer werden eingesetzt, wie wird vergoren, spontan oder gibt es Maischestandzeiten? Wie ist das so dein
Approach? Maischestandzeit schon, also je nach Jahrgang aber auch natürlich, ja, je nach Temperatur, was wir haben. Wir lassen es aber schon relativ gern mal stehen, um ein bisschen Struktur reinzukriegen auch noch. Das heißt, wir quetschen die Beeren kurz an und machen eigentlich schon eine Standzeit, ja, mindestens mal 3-4 Stunden. Mhm. Vielleicht vom Riesling jetzt nicht, je nachdem wie reif er ist, sage ich mal, von der Säure her. Und dann wird einfach variiert, ja, Edelstahl, Fass, sage ich mal, Standard oder Holzfässer, Barriques, Tonneaus, also da haben wir mittlerweile eine ganz schöne Auswahl, je nach Qualitätsstufe halt auch, ja, also ich sag mal, die ganze Reservelinie bei Franzi geht eh ins Holz, auch neues Holz zum größten Teil. Im Ortsweinbereich Weißburgunder spielen wir ganz gern mit einem Stückfass auch nochmal mit alten Stückfässern. Das sind so die verschiedenen Punkte. Riesling geht eigentlich traditionell in den Edelstahltank oder, wenn es die Kapazität zulässt, auch mal ins alte Holz rein. Aber kein neues Holz hat auch keinen Barrique. Die sind relativ klassisch ausgebaut. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist mir eigentlich oder uns, dass die Trauben gesund sind. Das sind wir sehr penibel und sehr pingelig. Also wir kontrollieren viel. Ich sag mal, das Wichtigste ist für mich eigentlich im Herbst draußen im Weinberg. Ja, wir fahren oft in die Weinberge, täglich schauen, sprechen. Das ist halt, ja, wir probieren unseren Mitarbeitern auch zu zeigen oder zu erklären, warum wir was machen. Wir nehmen sie mit, sind da wirklich sehr stark dahinter. Gerade auch jetzt in so einem Jahrgang, wie halt 21 war. 21 hatte man halt mal hier und da etwas Fäulnis. Das war jetzt, der Jahrgang war so. Und das ist halt ganz wirklich 100% eigentlich, dass wir da alles wirklich sauber und penibel lesen. Das ist halt schon Aufwand, ja, auch das dann so zu erklären, wie das alles läuft, zu kontrollieren. Die Yvonne war viel unterwegs draußen, hat viel Trauben probiert, gemessen. Wann ist der perfekte Lesezeitpunkt? Wie gehen wir vor?
Wann ist er?
Wenn die Trauben schmecken. Ja.
Ja.
Wenn ich im Weinberg stehe und sage, wow, der Zug, also.
Aber auch da sind wir manchmal unterschiedlich. Also es ist.
Ich sag mal, es gibt ja die mehrere Möglichkeiten. Man kann ja einmal natürlich den Reifegrad analytisch auch bestimmen, ja, wenn ich die Grad Öchsle messe. Wobei ich aber sage, sorry, was.
Das mache ich aber bei Franz erst, oder das macht Franz erst, so seit es mich in deinem Leben gibt, weil vorher hast du das immer abgetan. Und jetzt heißt es dann immer, ah ja, gehst dann auch nochmal hier und da in Appenheim gucken und machst dann auch die 100-Bären-Probe, was er vorher so nie gewollt hat, weil ich da immer, also ja, so. Mir ist es wichtig, diese 100-Bären-Probe machst und mal einen analytischen Wert hast und den geschmacklichen. Ich finde, es ist beides wichtig.
Ja, wobei, es kommt auf den Jahrgang an. Wie letztes Jahr, da wollten wir schon nochmal wissen, ungefähr, wo liegen wir denn mit den Öxler, ja. Aber andernfalls ist es mir eigentlich egal, muss ich sagen, ob der jetzt 89 Grad Öxler hat. Wenn die Trauben schmecken, schmecken sie. Ja, darf man das, glaube ich, schon nicht zu verrückt machen.
Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, bei mir selbst beobachte ich das, aber auch bei anderen. Ich beobachte das auch in der Sommelier-Szene. Es werden Weine immer beliebter mit weniger Alkohol, die ansonsten natürlich komplett sein müssen. Das heißt, da darf jetzt nicht Substanz fehlen. Aber es geht auch mit 11,5 oder 12. 12,5 bei Roten ist durchaus machbar. Es muss nicht 13,5 oder die Richtung sein, oder?
Definitiv.
Definitiv. Also da haben wir ja immer, als wir das erste Jahr zusammen im Herbst, in den Herbst gestartet sind, 2019, da war das auch, nee, 20, da war das auch ein Thema, wo mein Vater gesagt hat, ey, ihr seid verrückt, ihr könnt ja ruhig noch warten, aber das ist diese alte Schule. Mhm. Und wir hatten uns vorher schon drüber unterhalten, was so die Rahmenbedingungen sind oder wo wir hinwollen, was ich gerne mag. Und dann war ganz klar, dass wir einfach früher lesen müssen, um einfach von diesen hohen Alkoholwerten runterzukommen. Und mein Vater fand das aber immer super. Und,
umso mehr, umso besser, ne?
So ungefähr. Mhm. Und aber er hat uns einfach machen lassen und dachte dann, okay, dann macht ihr mal. Aber er findet es mittlerweile auch gut.
Das ist ja auch, du sagst alte Schule, ja, das ist sicherlich alte Schule, aber natürlich auch erklärbar, wenn du 30, 40 Jahre Winzer bist hier in der Gegend und du hast viele Jahrgänge kennengelernt, wo die Trauben nicht reif wurden, wo immer der Engpass Öxle war, Zuckerreife, dann hast du das natürlich verinnerlicht, dass du immer darauf guckst und froh bist, wenn du über den kritischen Punkt kommst. Und jetzt haben wir 10, 15 Jahre, wo das eigentlich gar kein Thema mehr ist. Aber in den Köpfen dieser Generation ist es immer noch drin.
Ja, ich sag mal, so Zielsetzung ist schon, wir kommen dieses Jahr auch, sage ich mal, im Gutsweinbereich könnten wir eigentlich fast 12 Volumenprozent das Etikett schreiben, ja. Und im Lage eigentlich gucken, wäre es cool, ich kriege noch 12,5 hin, die Burgunder im Holz werden vielleicht so um die 13 haben. Ja, das ist schon für uns echt top. Und wie du gesagt hast, also Alkohol ist ja nicht alles, ja. Also wir wollen ja, die Substanz soll da sein von den Weinen. Und wenn wir das halt irgendwie hinkriegen mit 12 und 12,5, das ist unser Ziel. Um da einfach wirklich, dass der Wein soll jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, dünn schmecken, phenolisch, grün. Er soll Substanz haben. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel beim Betrieb getrunken. Da haben wir sogar ein großes Gewächs im Riesling-Bereich mit 12 Volumen getrunken. Und das war geil. Es war nicht irgendwie sauer, dünn, das war fehlt stoffig, es ne? hat nichts gefehlt. Und da sage ich, wow, Respekt. Das ist so, wo wir auch hin möchten. Es ist halt einfach, ja, die alte Schule, ja, ein Rotwein, der muss 14 Volumenprozent haben, der muss marmeladig sein. Ja, wo wir, wenn wir das hören, da sitzen und sagen, okay, nee, im Gegenteil, ja, also wir behandeln unsere Burgunder eher eigentlich burgundisch, sage ich mal, mehr Säure, frühere Lese, einfach mehr Kanten, Ecken drin haben, nicht marmeladisch, nicht vanillig, das sind so.
Was glaubst du, was fehlt noch zu diesem Riesling, den du da verkostest, der mit 12%, dieses große Gewächs, das alles hatte? Wenn wir davon ausgehen, dass du glaubst, die Stellschraube ist im Weinberg, fehlt das Alter der Anlage noch oder sind die Erträge zu hoch oder liegt es an der Lage oder liegt es an der Bodenfruchtbarkeit? Was glaubst du, wo?
Ja, ich denke, es ist einfach auch das Alter des Weinberges. Ja, also der Ertrag, sage ich mal, nein, weil wenn ich mir unsere Erträge anschaue, also ich bin heilfroh, muss ich ganz ehrlich sagen, im Burgunderbereich haben wir jetzt dieses Jahr einen Ertrag im Durchschnitt von knapp 35 Hektoliter bis 40, ja. Aber wenn wir gerade uns, also in Holzvarianten, Reserve, Meilenstein, aber wenn wir die heute probieren, das sind halt Kracher, ja. Das sind wirklich, die kamen mit 92 Grad Öxle hier in Betrieb rein. Da fehlt halt auch nichts, ja. Das hat sich halt wieder ausgezahlt. Das ist halt aber dieses, sage ich mal, Jahrgangstypische. Vielleicht kann ich nächstes Jahr 45 Hektoliter ernten, weil ich einen ganz anderen Jahrgang habe. Aber dieses Jahr war es halt notwendig. Und das hat einem halt auch schon wehgetan. Wir haben halt auch viel auf den Boden geschnitten, wir haben viel rausgeholt, aber wir haben halt immer gesagt, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und das müssen wir erreichen, ja. Und dann sind es halt keine 3 Fässer, dann sind es vielleicht nur 2 nachher. Oder 1, ja. Also ich glaube, das braucht man eigentlich auch, ja. Ist natürlich klar, monetär für einen hart, ja. Wo wir auch da stehen, dann auch mit unserer älteren Generation diskutieren, die sagen, ja, aber das muss ja auch, ja, klar. Aber was bringt es denn? Das sind Weine, die sind einzigartig, die sind großartig und das muss einfach 100% passen. Dann ist es halt auch weniger.
Aber sie gehen es ja mit. Also ja, beide Senioren, egal ob mein Schwiegervater oder mein Vater, wenn es darum geht, rauszuschneiden, auszudünnen, dann sind sie auch dabei und machen das. Vielleicht nicht.
Murren.
Genau, sie murren. Und bei meinem Vater muss man dann halt doch nochmal nachgehen und gucken. Es ist leider so. Aber sie gehen es trotzdem mit und sie machen es ja, weil sie sagen, okay, es ist jetzt, die Verantwortung liegt nicht mehr in unseren Händen, sondern das ist denen ihre Sache. Und wenn sie halt meinen, sie müssen das so machen, dann unterstützen wir sie halt dabei.
Wenn man so qualitätsorientiert arbeitet, und da ja auch noch versucht, die eine oder andere Schippe draufzulegen, braucht man dann auch sozusagen Bewegung in der Kundschaft, im Vertrieb?
Definitiv. Also wir haben jetzt noch jemanden eingestellt, die noch das Arbeiten für uns übernimmt, weil wir das einfach nicht schaffen. Also wir würden gerne noch viel mehr machen, aber das kriegen wir nicht hin, weil wir einfach uns, ja, diese Zeit, die wir einfach mit, wo geht's hin, wo wollen wir die Ausrichtung haben. Und also das nimmt so viel einfach an Zeit in Anspruch, wo wir sagen, okay, man kann nicht alles machen. Und deshalb haben wir das dann da abgegeben, damit wir einfach zeigen können, ey, guck mal, was wir für geile Weine machen. Und Fingenauer und Franz fliegt vielleicht noch unter dem Radar bei dem einen oder anderen. Also müssen wir uns einmal sichtbar machen. Und das geht nur, wenn du jemand hast, der das konsequent übernimmt. Ja.
Ich meine, oft ist es ja auch so, dass dann noch hinzukommt, wenn man neue Qualitätsstufen erklimmt, Preise auch nur anpassen muss und dass dann die bestehende Kundschaft da nicht immer mitgeht. Das heißt, man muss mal auch gucken, dass man in neue Kundensegmente vorstößt, oder?
Definitiv. Also man versucht natürlich, die Kunden, die einen über ganz viele Jahre begleitet haben, nicht vor den Kopf zu stoßen, brauchen wir uns nichts vormachen. Die haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und ich finde, das hat auch was mit Dankbarkeit und Demut zu tun, ja. Also man muss das immer mit dem gewissen Fingerspitzengefühl machen. Und ich finde, Demut ist das schon der richtige Begriff.
Aber ich finde auch, jeder Mensch entwickelt sich ja weiter. Auch unsere Kunden, unsere Weintrinker entwickeln. Sie trinken ja auch nicht mehr den Wein, was sie früher getrunken haben. Früher haben sie alle halbtrocken getrunken, von mir aus. Das hat sich ja auch einen Klick gemacht. Und ich glaube, jetzt auch mit Corona haben wir auch wieder, wir wurden ja alle ein bisschen geerdet. Wir haben auch mal gemerkt, okay, dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Regionalität, was wichtig ist einfach, um wirklich jetzt auch, so ging es uns ja auch einfach, vielleicht wirklich mal jetzt wieder mehr den Metzger um die Ecke, den Bäcker oder regionaleres Obst, Gemüse zu essen. Einfach, wo kommen die Sachen her? Ich kenne den, ich habe einen Bezug. Und dann gebe ich lieber auch, sage ich mal, etwas mehr Geld aus, esse vielleicht halt anstatt 6-mal die Woche Fleisch nur 5-mal oder 4-mal. Und das merkt man auch so ein bisschen im Wein, gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, einfach ressourcenschonend. Das ist ein Riesenpunkt einfach. Und da sehe ich auch gerade generell für den deutschen Wein in Zukunft noch sehr, sehr viel Potenzial.
Krass, gerade angesprochen, das erinnert mich unter anderem auch an die alten historischen Rebsorten, die es ja auch hier in Rheinhessen gibt. Habt ihr damit Kontakt schon mal gehabt, schon mal im Glas gehabt, schon mal eine Idee, ob das vielleicht interessant sein kann?
Wir wollen eher das Sortiment
verkleinern.
Mhm. Ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden. Wir haben unseren Weg gefunden und natürlich kann da links und rechts nochmal die eine oder andere Rebsorte dazukommen. Aber im Grunde genommen sind wir, da spreche ich jetzt für beide Betriebe, sind wir Weißweinbetriebe, ja. ich sag mal, Rotwein wollen wir auch ein bisschen, ganz klar. Wir wollen auch zeigen, was an Rot geht, aber das wird sich auch Spätburgunder, Frühburgunder und Cabernet kristallisieren. Dann aber auch mit Holz, ja. Und dann ist es weiß, das ist ganz klar. Bei beiden erstmal ist Burgunder ganz, ganz wichtig. Riesling spielt jetzt bei Franz noch einen hohen Anteil und bei Fingnau ist dann noch der Sauvignon Blanc. Ja? Also das ist, glaube ich, jetzt mal unsere Richtung. Wir haben noch aufzuräumen, ganz klar. Wir haben noch unsere Weinkarten. Wir haben ja zwei, die sind schon groß. Ja. Aber die wollen wir auch schon jetzt eigentlich so lassen und wollen da jetzt nichts mehr groß links und rechts dazu holen.
Wenn wir aufs Sortiment gucken, Yvonne, nenn mir doch mal drei Weine von Finkenauer, wo du sagst, die sind für meinen Betrieb richtig repräsentativ und die sollte man, wenn man unseren Betrieb kennenlernen möchte, die drei sollte man auch mal probiert haben.
Sauvignon Blanc Meilenstein.
Beschreib ihn mal.
Also für mich ist es der perfekte Wein, weil er für mich alles hat. Er hat Tiefgründigkeit, er hat die Frucht, obwohl er im Holz war, er hat, ich sage immer, der umarmt dich. Also wenn du den im Mund hast, hast du das Gefühl, der nimmt dich in den Arm und drückt dich und zeigt dir ganz viel Gefühl, was da einfach drin steckt. Und dann der Sauvignon Blitzwein ist für mich genauso wichtig. Der hat sowohl dieses Gelbfruchtige als auch die grünen Aromen und ist nicht mehr so fett, sondern ist eher viel frischer, hat eine etwas leichtere Säure, die du schmeckst, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil du einfach eine ganze Flasche trinken kannst, ohne nach einem Glas zu sagen, oh, jetzt bin ich satt. Das war sonst eher der Fall, fand ich mal ganz gut, aber wie gesagt, seit 18 bin ich ja auf dem Weg, das ein bisschen anders zu machen. Und dann der dritte, definitiv der Weißburgunder, Ortswein. Mhm.
Das ist ein Charmeur, der Weißburgunder?
Nee, elegant. Mhm. Ich finde so, das ist dieser elegante, schlanke Weißburgunder.
Stimmst du so Ihrer Beschreibung zu? Mhm.
Ja. Das sind genau die drei.
Und wie?
Ich hätte vielleicht noch ein Chardonnay, ja, gesagt, bei Fingenauer, nee, Meilenstein.
Ich wollte jetzt eben eigentlich sagen, und für den Alltag immer die Seccos. Ja. Das sind auch, also ohne die könnte ich manchmal nicht leben.
Das sind die leicht sprudelnden.
Ja.
Problemlöser.
Die Problemlöser sind es, die Problemlöser, ja.
Corona-Problemlöser.
Ist das bei dir? Welche drei?
Ja, haben wir gerade morgen diskutiert. Also ich sag mal, für mich ist immer, ich fange bei Gutswein an eigentlich. Also wenn ich irgendwo in Betrieb gehe, die Basis muss stimmen. Wenn die Basis gut ist, dann kann ich auch höher gehen. Ja. Und für uns ist einfach mein Aushängeschild ein Riesling Gutswein. Das ist die Visitenkarte bei uns im Weingut. Ja. Das sind einfach, sind verschiedene Böden im Cuvée. Wir haben vom Kalk über Lehm, verschiedene Lagen, Alter der Weinberge. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Cuvée, ein sehr, sehr facettenreiches Cuvée. Das ist so für mich, das muss man eigentlich, wenn man Franz kennenlernen will, sollte man einen Riesling Gutswein anfangen. Dann sieht man schon mal, okay, wo geht die Reise hin. Dann würde ich sagen, das ist für mich ein Appenheimer Weißburgunder. Das ist bei uns im Eselspfad gewachsen, also auch sehr kalkiger Wein. Hat ein bisschen Neuholzanteil mit drin, aber auch eine schöne Säure dabei. Und ja, dann natürlich für uns Appenheim muss man 100 Gulden trinken. Ja, also das ist was, das gibt es nirgendwo anders in Deutschland. Diese Lage, dieses Zusammenspiel zwischen Terroir und Riesling. Und das ist so für mich die drei. Also wenn man uns kennenlernen möchte, sollten wir mal die drei probieren. Und dann hat man schon mal eine Idee.
Und was von den sechsten, die ihr jetzt genannt habt, habt ihr vorbereitet?
Oh, viel, ja. Vier.
Vier haben wir vorbereitet. Also ich hab Sauvignon Blanc Meilenstein und den Weißburgunder Ortswein. Und der Chris hat Weißburgunder Appenheim, damit man das einfach mal im Vergleich probieren kann, was wir echt spannend finden. Und dann halt natürlich 100 Gulden Riesling. Damit man das nicht nur
hört,
sondern auch schmecken kann.
Ja, dann, wenn das jetzt ins Glas rollt.
Mit was fangen wir an? Fing genau an. Bitteschön. Machst du?
Mit Trinken. Aber nichts.
Ach so, soll ich was holen?
Ja. Bitte? Okay. Nee, alles gut. Ihr müsst ja vielleicht gar nicht.
Doch.
So, du hast jetzt ausgeschenkt den Finkenauer Weißburgunder.
Ich finde, man schmeckt da schon die Mineralität, aber auch die Eleganz und die Frucht. Und das finde ich halt spannend, einfach zu zeigen, okay, Finkenauer kann jetzt nicht nur dieses fraulich verspielte und fruchtige, sondern sie kann auch einfach da nochmal eine kleine Schippe oben drauf setzen, was man beim Sauvignon, beim Meilenstein nochmal mehr sieht. Und ich finde es.
Ist ein sehr zarter Typ, ne?
Aber genau das finde ich halt spannend und genau so stelle ich mir halt die Marke Finkenauer vor. Mit den Bodenarten, mit den Eigenarten, was es mit sich bringt, hier Weinberge zu haben.
Ist halt ein cooler Begleiter, finde ich. Er ist, also ich könnte den Wein jetzt die ganze Zeit trinken, also solo oder auch zum Essen, aber trotzdem ist er verspielt. Es ist nicht langweilig. Also er fordert einen schon so ein bisschen, aber er hat einen super Trinkfluss dabei. Macht einen einfach nicht satt.
Nee, das war mir auch wichtig.
Das ist in der Tat ein sehr zarter, habe ich eben ja gesagt, dezenter, schon eher femininer Begleiter. Das Mundgefühl ist sehr smart, fein, elegant. Auch der Trinkfluss ist genau von den gleichen Vokabeln geprägt. Und dann über allem steht eine Frucht und unterlegt unten drunter durch diese doch animierende frische Säure. Ja. Ist ein Wein, da muss man durchaus auch ein bisschen nochmal hingucken. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass keiner, der jetzt auf der Party jetzt sofort alle gleich anspringt und sagt, hier, heute Abend gibt es nur den. Und insofern auch ein guter Speisenbegleiter, weil er sich da nicht in den Vordergrund spielt. Ne?
Ich glaube aber, dass das einfach diese Reise ist, wo es bei uns hingeht. Also bei Finkenauer, weil ich es spannend finde und ich finde es spannend, beides zu vereinen, also sowohl die Mineralität als auch die Frucht, weil ich finde im Christsein Weißburgunder finde ich auch super, aber das passt zu ihm total, zu uns oder zu mir passt genau das.
Es passt aber auch mehr zu euren kräftigeren Lagen. Ne?
Ja. Und das finde ich halt, wo wir auch immer wieder diskutieren, wo ich auch immer wieder sage, ich will das genau so haben, weil es einfach zu uns so in allem einfach passt. Also ich könnte nicht, ich sag mal die Abenheimer-Stilistik. Die Abenheimer-Stilistik.
Wenn du da groß geworden wärst und hättest
dann wahrscheinlich auch anders. Für mich ist es so, ich finde es spannend einfach zu zeigen, ey, es sind zwei Betriebe, zwei Linien, und so unterschiedlich kann Wein sein oder so unterschiedlich kann eine Rebsorte sein. Das ist einfach mein Lieblingswein.
Aus dem Hause Franz. Der Weißburgunder.
Appenheim.
Ja, Appenheim. Ortswein.
Ortsweinniveau, wie gesagt, aus dem Eselsfahrt. Sehr kalkiger Boden. Man merkt auch, finde ich, eine leichte Salzigkeit hinten, schöne Mineralität. Eine frische Säure. Ist leichter als Finkenauer, deutlich, sage ich mal, finde ich.
Was?
Ich finde es leichter im Geschmack.
Was? Bist du irre?
Also doch, Finkenauer ist runder, sage ich mal. Das ist schon karger.
Ja, aber deiner ist doch viel...
Das hat mehr Struktur.
Der hat viel mehr Strukturen, viel mehr Druck. Ja. Meiner, den kannst du...
Ja, aber vom Mundfeeling finde ich hier mehr.
Ich finde deinen...
Ich habe Saftigkeit, Druck.
Ja, aber das ist bei dir voll... Willst du nochmal im Vergleich?
Das probieren? Ist dann eine Frage jetzt der sagen wir mal, auch des Vokabulars. Ich wäre da eher bei Yvonne und würde auch sagen, der ist ihm vom Mundgefühl her dichter gewebt, der ist druckvoller, der hat mehr ein Tick mehr Substanz, ja, würde ich schon sagen. Und er hat natürlich auch ein ganz kleines bisschen, man merkt auch, er hat ein bisschen Holz gesehen, ja, ne? Schön eingebaut, aber es ist erkennbar. Genau, der hat, und er hat, ganz klar natürlich, der ist weniger von der Frucht geprägt, ne? Das meinst du vielleicht mit Kager?
Ja,
das Kager. Das meint die Aromatik mehr so.
Ich finde, also das ist mein absoluter.
Ja, schon, das ist nicht zu überlagert, gerade was das Holz angeht. Das ist schön eingebunden, man nimmt zwar. Mhm. Und was halt wichtig ist, wie gesagt, der Druck ist mir halt wichtig auch irgendwo. Also die Dichte.
Ist bei Finkenauer nicht. Also wir haben ja bei unserem Weißburgunder kein Holz drin. Wo wir auch mal überlegt hatten, wo wir jetzt küvettiert haben. Aber ich bin einfach bei diesem klareren.
Ja, das macht ja auch Sinn, wenn ihr es nebeneinander habt. So habt ihr ein ganz klares Profil bei Finkenauer. Da ist, ja, das ist nicht von Holz geprägt, das ist von der Frucht und so weiter. Bei Finkenauer wahrscheinlich auch ein paar Gramm mehr Restsüße,
ja,
ne?
Ja. Das meine ich so ein bisschen mit diesem runderen. Ich habe so ein bisschen runder gemeint, auch ein bisschen Zucker einfach, ja. Der ist schon sehr straight. Also der ist zack.
Und es ist doch toll, wenn ihr hier Kunden habt und können euch zwei oder sogar mehr als zwei Weißburgunder präsentieren, die auch unterschiedliche Handschriften haben.
Ja. Das ist ja auch das Spannende und das Finden. Also wir hatten jetzt, waren die im Herbst da? Mhm. Ja. Die waren, vor dem Herbst waren die da, es waren 10 Leute, die kommen jedes Jahr und das ist einfach spannend, weil die Eltern von ihr meinen Vater schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren als Kunde hat und jetzt kauft sie halt auch bei uns und das ist einfach schön, ja. Und die waren mit 10 Leuten da und die fanden es super spannend, dass wir einfach echt alles auf den Tisch gestellt haben und gesagt haben, probiert es einfach im Vergleich, damit ihr seht, wie unterschiedlich wer ist. Und die sind rausgegangen, die waren total begeistert, weil sie gesagt haben, das ist echt krass zu sehen, es sind nur 5 Kilometer Unterschied und es ist so vielfältig. Mhm. Und das ist einfach schön.
Ich finde auch, der Anlass ist immer entscheidend. Ich sag mal, hier würde ich mir schon was zu essen vorstellen.
Ja, definitiv.
Das muss zelebriert werden, sage ich mal. Der braucht auch Luft. Mhm. Das ist einfach leichter zum Trinken. Ja? Das könnte man jetzt in der lockeren Runde, sage ich mal, auch wenn vielleicht nur ein kleiner Snack, irgendein Brot dabei wäre, würde das super passen. Also, und das ist einfach, das glaube ich auch, und viele Kunden, also das ist jetzt nicht, dass die Kunden dann wechseln oder irgendwie, im Gegenteil, die kaufen beides, ja, weil sie sagen, ey, das ist, passt zu dem, das,
ja,
passt
zu dem. Ja, die Anlässe.
Die Anlässe sind entscheidend einfach, ja. Ich meine, wir trinken jetzt auch nicht jeden Abend eine Flasche Wein für 20 €, ja, also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es ist immer der Anlass auch irgendwo entscheidend.
Wohl dem, der sozusagen die Anlässe mit dem passenden Wein kombinieren kann, mhm, der eine Idee hat zu dem Lachsgericht hier, mhm, und wenn ich Gäste gerade, ich habe keinen Sekt kaltgestellt, ist das ein wunderbarer Aperitif auf der Terrasse auch.
Genau,
ja.
Aber hier sieht man halt, wie gesagt, die Vielfalt, ja, also Bubenheim im Vergleich zu Appenheim, was da wirklich das Terroir ausmacht, ja.
Ja, aber ich finde es eigentlich spannend. Also wie soll ich sagen, also wir fahren ja ganz oft immer über den Berg tagtäglich, manchmal 4-mal, 5-mal, je nachdem, was der Anlass ist, ob wir eins der Kinder hinbringen müssen, abholen müssen oder irgendwelche anderen Dinge. Und es ist so schön, wenn du dann einfach von Bubenheim losfährst und fährst dann hoch aufs Plateau, dann Niederhilbersheim, Steinacker und fährst dann runter nach Appenheim. Und jede Stelle hat einfach was Besonderes. Und das ist schön zu sehen, ey, hier habe ich Weinberge, da habe ich Weinberge. Mhm. Und du siehst einfach, ja, du siehst jede, also wie soll ich sagen, du siehst immer wieder, wie was Neues kommt jedes Jahr. Und ich freue mich da immer drauf, wenn es jetzt wieder wärmer wird und wir wieder rausfahren können und gucken können, was und wie.
Ist ein Geschenk im Grunde genommen, so eng mit der Natur zu leben. Ne?
Und wir schätzen das auch, wenn, keine Ahnung, das Büro einen manchmal in den Wahnsinn treibt oder irgendwelche anderen Dinge. Und der Chris sagt dann immer, komm, wir gehen mal raus und lassen uns mal, wir blasen uns mal den Kopf frei und fahren dann einfach mit Quad durch die Weinberge und man guckt und man philosophiert wieder drüber. Und wenn man einfach sich nur irgendwo hinsetzt und einfach mal 5 Minuten sich erdet, ja. Also es ist schon ein Privileg, was du hast, ja. Und ich wollte es nicht missen. Also ich bin schon da, wo ich sein möchte, sehr gut. aufgehoben.
Gibt es Zukunftsprojekte? Steht was an, wo ihr sagt, das ist die nächsten Jahre? Wir haben eben die Flurbereinigung erwähnt, die kommt, ob ihr wollt oder nicht. Aber es gibt vielleicht noch andere Dinge, die ihr vorhabt.
Also klar ist jetzt, wo der Chris bei uns im Weingut ist mit seinem Betrieb, ist schon die Frage, baut man nicht? Und wir sind schon am Überlegen, also eigentlich müssen wir es machen, aber wirklich nur Produktion einfach, dass wir uns da erweitern können. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt für uns, unser größtes Projekt. Aber es ist natürlich halt auch gewagt. Also wir haben dieses Jahr viele Neuerungen vor, neue Anschaffungen. Ich bekomme einen Sortiertisch. Mhm. Und noch eine neue Spritze wird gekauft. Also es sind einfach noch so andere Dinge, die jetzt erstmal wichtig sind. Und das Projekt Bau, vielleicht 23 gehen wir das an.
Ja, ich denke, das ist jetzt auch dieses Jahr mal entscheidend. Wie läuft es denn? Wie läuft jetzt das Ganze an? Wann ist, sag ich mal, Corona endlich vorbei? Ob es vorbei ist, wissen wir nicht. Aber wie, ich meine, natürlich fehlen da einem auch Umsätze, Einnahmen ja, die weggebrochen sind.
Weil ihr gastrolastig
seid? Gastrolastig. Wir haben in Köln, sind wir ja auf der Weinwoche. Mhm. Und es ist nur ein Weinfest, aber für uns das Weinfest. Und diese 12 Tage Kölner Weinwoche, das ist Umsatz, der einfach fehlt. Mhm. Und natürlich Gastronomie. Die Karnevalssitzungen sind abgesagt. Mhm. Das ist auch wieder einiges, wo man schon ins neue Jahr direkt startet, mhm, und weiß, okay, mhm, es sind wieder alle Karnevalssitzungen abgesagt. Naja, wir hatten letztes Jahr, nach unserer Hochzeit hatten wir eine Veranstaltung. Und es ist so schön, wenn die Leute kommen und du siehst, wie dankbar die sind. Wie dankbar die sind, dass die sagen, ey, vielen Dank, dass ihr uns diese schöne Stunden beschert habt. Und alle, die da waren, haben gesagt, wir kommen wieder. Und die, die da waren, die sind Wiederholungstäter teilweise. Und es ist so schön, einfach so ein Stück Normalität einfach zu haben und den Kunden so eine Freude zu machen.
Also ihr guckt für euch zumindest zuversichtlich in die Zukunft. Gibt es etwas, was ihr euch wünscht für die Zukunft?
Einfach wieder, ja, Normalität zurückbekommen.
Und nicht so viele Gedanken machen müssen. Ja. Ist derjenige geimpft? Ist getestet. Er nicht geimpft? Ist er getestet? mit wem hat er sich getroffen? Kann ich mich infizieren? Was hat es für Auswirkungen? Das brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich unfassbar zufrieden.
Und wenn man mit so viel Herzblut, wie ihr unterwegs seid, rund um das Thema Wein, bleibt dann noch Zeit für Privates?
Ja, ich sag mal, Reisen also, schon natürlich jetzt durch Corona.
Also wir nehmen uns schon die Zeit. Also es ist dann manchmal so, dass der Chris sagt, ey, jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Oder ich sage, muss das jetzt sein? Also wir versuchen uns da schon, ich sag mal, nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist schon wichtig, dass du auch mal so für dich als Paar oder als Familie einfach was machst, weil ja das Weingut schon einen großen Stellenwert einfach hat und alles, was es mit sich bringt. Also ja, wir finden schon da immer wieder Zeit füreinander.
Ja, es ist halt, ich glaube, du musst einfach, wenn es gilt, gilt es halt einfach. Wir arbeiten mit der Natur, ja. Die sagt doch jetzt nicht, es ist mal Sonntag oder es ist mal Feiertag, und da müssen wir halt schon schauen, gerade in der Vegetation nachher, wenn der Pflanzenschutz erforderlich ist, dass du halt einfach am Ball bist, ja, und dann gilt es halt auch mal, dann sind es halt vielleicht auch mal 18 Stunden, dann ist es halt auch mal ein Sonntag dabei, wenn es halt wieder montags regnet, dann ist es halt einfach so, ja, wo glaube ich, das muss man halt schon, aber dafür hat man wieder einen anderen Tag, wo man sich einfach das dann wieder einteilen kann. Ich glaube, arbeiten könnten wir alle 7 Tage die Woche rund um die Uhr, ja. Man muss halt einfach wirklich seinen Plan haben und sagen, okay, was ist denn jetzt wichtig und wo liegt die Priorität? Das, ja, das machen wir schon, ja. Also mal besser, mal schlechter, das ist halt einfach so, ja. Aber uns macht Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Also ich glaube, wenn wir keinen Spaß daran hätten, dann würden wir das nicht so machen. Dann würden wir halt sagen, okay, dann lassen wir es halt mal so. Wir haben den Ehrgeiz und wir haben die Lust daran. Ja.
Die Lust, also, wir haben die
das
Lust
ist, das daran. Ist kein, das ist nichts Negatives für uns, ja.
Aber es ist ja schon auch so, dass man sich gegenseitig einfach auch dann mitzieht, ja. Also klar ist dann vielleicht auch mal der eine oder andere, wo er sagt, oh, ey, heute nicht. Aber man kriegt den anderen dann schon immer ganz gut motiviert und sagt, ey, auf, komm jetzt.
Also man spürt, dass ihr Freude an der Arbeit habt und ich glaube, diese Freude werden auch die empfinden, die herkommen und eure Weine probieren, weil die Weine machen genauso Freude und die doppelte Freude besteht ja genau darin, die Menschen sozusagen zu erleben, die diesen Wein produziert haben und dem Wein zu begegnen.
Und das ist das Schöne, oder das hat uns halt auch gefehlt in der Zeit, wo keiner reisen durfte, dass keiner kam und du nicht zeigen konntest, ey komm, wir setzen uns draußen auf den Hof oder in den Garten und probieren einfach. Also das hat uns schon extrem gefehlt, weil man das einfach echt gerne gemacht hat.
Es ist einfach was anderes, wenn du persönlich am Tisch sitzt, dann sagst du, ach, jetzt hol ich die Flasche nochmal, jetzt machen wir das. Da sind einfach Emotionen drin und die kannst du einfach digital nicht so rüberbringen. Oder sagst mal, wir gehen mal raus in den Keller, wir gehen mal kurz in den Weinberg, schau dir das mal an. Es ist einfach so, wenn du was besuchst, was siehst, was fühlst, und dann kannst du das auch ganz anders verstehen.
Das ist ein gutes Schlusswort, oder? Also, ihr zwei, ich danke euch sehr und wünsche, dass die Dinge so passieren, wie ihr sie euch vorstellt, die Projekte in Erfüllung gehen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Yvonne und Christopher, dem sympathischen Winzerpaar aus dem rheinhessischen Bubenheim. Die stilistisch extrem gegensätzlichen Weine sollen also vorerst bleiben. Das ist insofern nur konsequent, als sich darin ja nicht nur die besondere Herkunft der Weine manifestiert, sondern auch die Persönlichkeit und der Charakter ihrer Schöpfer. Trotzdem bleibt es spannend im Hause Finkenauer Franz und ich zumindest werde das Schaffen der beiden weiter beobachten. In 14 Tagen geht es dann weiter. Dann mit den Blutsbrüdern vom Weingut Karl May. Fritz und Peter bilden zusammen mit ihren Familien eine verschworene Gemeinschaft nicht nur im Sinne und zum Wohle des Weins, sondern auch mit viel Herzblut für den Handballsport. Zwei Typen, die wirklich nach allen Regeln der Kunst belegen, wie perfekt Erfolg und Bodenständigkeit Hand in Hand gehen können. Ich freue mich, wenn du dann am 4. März, wenn die nächste Folge von Genuss im Bus an den Start geht, wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.